Das heißt, wir versuchen so das Mindset wegzubringen von Knappheit, von Begrenzung, von Verzicht hin zu lernen diese neuen Lebensmittel kennen, lernen die lieben und dann kannst du, dein Körper gibt dir schon das Signal, wann er satt ist.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Die Wechseljahre sind eine Phase, die für viele Frauen mit körperlichen und emotionalen Veränderungen einhergeht, von Hitzewallungen bis zu Stimmungsschwankungen. Doch anstatt diese Zeit als Rückschritt zu sehen, bietet sich auch die Chance, durch gezielte Ernährung, Bewegung und Selbstversorge das Wohlbefinden langfristig zu steigern und ein neues Kapitel voller Energie und Vitalität zu beginnen. Susanne Liedtke ist Ökotropologin und Expertin für die Menopause. Sie bringt umfassendes Wissen über Ernährung in die Wechseljahre ein und setzt sich dafür ein, Frauen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit durch die richtige Ernährung zu stärken. Dr. Christina Enzmann ist Gynäkologin und Expertin für funktionelle Medizin, die sich besonders auf die ganzheitliche Gesundheit von Frauen konzentriert. Gemeinsam haben sie das Buch Somebody Told Me geschrieben, das Frauen ab 40 durch die Wechseljahre begleitet und praktische Tipps für Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden gibt. Ihr Ziel ist es, Frauen dabei zu helfen, mit mehr Energie und Wohlbefinden älter zu werden. Und deswegen sage ich herzlich willkommen Susanne Liedtke und Dr. Christina Enzmann.
Hallo.
Hallo, vielen Dank Nils für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir uns hier treffen. Und ich komme direkt zu meiner ersten Frage. Ich habe ja immer eine Sonntagsfrage und deswegen frage ich euch tatsächlich mal, können die Wechseljahre mit der Hilfe von eurem Buch zum Sonntagsspaziergang werden?
Das ist natürlich ein Riesenanspruch und wir haben auch den Anspruch, dass Frauen sehr gut und einfach durch die Wechseljahre kommen. Dadurch, dass wir alle unterschiedlich sind und mit unterschiedlichen Vorgeschichten und Gepäck auch kommen, ist das eine individuelle Sache. Aber es wird auf alle Fälle leichter, wenn man die Erkenntnisse des Buches anwendet und auch Ernährung mit einbezieht, um wechseljahresbedingte Beschwerden in den Griff zu bekommen. Also man kann Hitzewallungen auch wegfuttern.
Es geht ja in eurem Buch um Ernährung und Wohlbefinden in den Wechseljahren. Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr dieses Thema gemeinsam angegangen seid?
Es ist so, dass wenn man sich mit den Wechseljahren beschäftigt und dann im Internet einfach mal, das ist so der erste Schritt, den man macht, schaut, dann findet man viel Halbwissen, viel widersprüchliche Informationen auch. Dann ist es so, als Kassenpatientin hat ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin auch nicht viel Zeit.
7 Minuten habe ich im Buch gelesen.
7 Minuten, die kriegen 16,89 € pro Quartal pro Kassenpatientin, egal wie häufig sie kommt. Also im System ist was faul und die Frauen in Wechseljahren sind so ein bisschen, werden allein gelassen. Und deshalb haben wir gesagt, hey, es braucht evidenzbasierte Informationen und wir wollen vor allem auch diesen starken Hebel Ernährung und aber auch die funktionelle Medizin mit einbringen. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir glauben, es braucht ein Buch, was das mal alle unser Wissen zusammenfasst und unter die Menschen bringt.
Ausgezeichnet. Und das ist eben halt der Match, dass du auf der einen Seite die funktionelle Medizin dann repräsentierst, Christina, und Susanne, du eben halt mehr dann den Teil von der Ernährung. Und ich würde auch im weitesten Sinne, es klingt immer so komisch, wenn ich Lifestyle sage. Ich glaube, in dem Moment, mir geht es immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke immer, wenn jemand Lifestyle sagt, dann sehe ich immer irgendwelche Menschen auf einer Yacht Champagner trinken. Aber es geht ja wirklich um, deswegen ist es vielleicht schön, das deutschere Wort zu sagen, den Lebensstil, den man den halt auch damit beeinflussen kann.
Und ich wollte noch ergänzen, diese funktionelle Medizin, das ist ja auch ein sehr, ich möchte es mal gerne erklären, das ist gerne so ein, das ist eigentlich ein sehr ein ungeordneter Raum. Das ist also, es gibt da sehr renommierte Informationen in der funktionellen Medizin, aber eben auch viele, also gerade in den USA, die Anti-Aging Lobby und die Industrie, die sozusagen Hormonpellets sozusagen verkauft. Also die sind alle in diesem gleichen Pott. Und ich glaube, da braucht es einfach immer jemand, der so ein bisschen sagt, das ist jetzt eigentlich wirklich gute Information, die hat Daten dahinter, wie man sagt, da gibt es Studien, oder das ist jetzt echt nur Industrieinformation und das ist eben alles im Internet und ich glaube, also der Verbraucher ist da schwer verwirrt, was wirklich was ist.
Naja, natürlich, weil insbesondere jetzt in dem Bereich der Ernährung gibt es ja auch einfach da keine wirklich klinischen Studien. Das ist ja immer das Problem, es sind ja immer dann irgendwie eher nur Beobachtungsstudien, sage ich mal sowas, weil kein Mensch sperrt Menschen über längere Zeit irgendwo ein und beobachtet sie oder das macht ja keiner mit. Aber lass uns doch mal zu euch persönlich erstmal vielleicht kurz am Anfang dann sprechen. Also wie war denn euer persönlicher Weg in die Wechseljahre und welche Herausforderungen habt ihr da besonders erlebt?
bei mir war das so, dass ich, das fing an mit Anfang 40 mit Schlafstörungen, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper, ganz trockene Haut, mir wurde immer gesagt, Frau Liedke, Sie haben so trockene Haut und dann kauft man sich immer teurere Cremes und sowas und man ist unrund, der Zyklus ist unrund, dann kriegte ich Schulterdachreizungen, erst bei der linken, dann an der rechten Schulter und dann habe ich mich an die Wechseljahre meiner Mutter erinnert, die ganz starke Beschwerden hatte, die hat bestimmt 2 Jahre ihres Lebens an die Wechseljahre verloren, weil die auch falsch behandelt worden ist, deren Schlafstörungen sind mit Schlaftabletten behandelt worden. Sie ist davon abhängig geworden und hat dann bei der dritten Ausschabung hat ein Arzt im Krankenhaus das alles herabgesetzt und hat sie in die Kur geschickt und danach hatte ich gefühlt meine Mutter wieder. Und das war, wo ich dachte, hey, ich rutsche da jetzt selber rein. Meine Mutter und ich sind ähnlich gebaut und ich dachte, das will ich für mich nicht erleben. Und dann habe ich mich eingelesen und habe mich wieder auf meine Wurzeln besonnen, mich mit Ernährung auch beschäftigt und bin dann durchaus auch in die integrative Medizin mit reingegangen, weil die Schulmedizin konnte mir mit, ich schlafe schlecht, da hat mein Gynäkologe hat gesagt, ja, aber ist Ihr Zyklus noch regelmäßig? Weil ich dann gefragt habe, bin ich in Wechseljahren? Er sagt, er hat dann nur gelacht und hat gesagt, Ihr Zyklus ist ja noch regelmäßig. Da sind Sie noch lange von entfernt. Dass ich aber in der frühen Perimenopause war und dass natürlich auch das Leben mit dazukommt. Ne? Man hat vielleicht finanzielle Sorgen oder Jobsorgen, solche Sachen. Ich lebte in einer Trennung. Da kommen natürlich viele andere Aspekte auch mit rein, die Schlafstörungen verursachen können. Aber es sind eben auch die Hormone. Und so habe ich mich damit beschäftigt. Habe dann jetzt Wissen geteilt unter meinen Freundinnen und dann kam irgendwann der Schritt zu sagen, ich glaube, ich gründe jetzt mal was in dem Bereich, weil das ist die Amerikaner sagen, ein underserved market. Also die Frauen, das wird lieblos behandelt und gleichzeitig werden die Frauen alleingelassen.
Ist das in den USA auch so?
Ja, es ist in der USA auch so. Also gestern habe ich ja viele tolle Leute getroffen und die sagten, in den USA seid ihr bestimmt da viel mehr voraus. Und ich musste sagen, nö, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also ich bekomme viele Patienten, die genau wie du, also die meisten meiner Patienten, die haben mit ihrem eigenen Gynäkologen schon gesprochen und wurden sozusagen abgehandelt. Wurde nichts angeboten, keine Informationen, die kommen dann zu mir. Also ist in der Tat auch unterversorgt. Wir haben mittlerweile auch sehr viel Media. Und wir haben ja eigentlich auch diese North American Menopause Society, die mittlerweile nennt die sich auch die Menopause Society, weil sie eigentlich jetzt weltweit sozusagen die Information verteilt. Aber trotzdem war die Information nicht da. Also ja, ist auch so.
Das ist ganz interessant. Ich habe bei meinem vorherigen Arbeitgeber haben wir mal ein Haus, ein Wellnesshaus in Surrey, südlich von London übernommen. Yeah. Und da war immer das Bestseller-Wochenende war eben halt, wenn dann eben halt eine Frau kam, die Menopause dann erklärte. Und dann dachte ich so, das ist ja interessant, dass die in England scheinbar so unterversorgt sind mit Informationen. Bis ich dann eben halt feststellte, dass das scheinbar wirklich ein weltweites Phänomen ist. Und es ist so interessant. Ich hatte mich, ich glaube, es war mit dem Interview mit der Dr. Judith Bilder, oder hatten wir auch in der Folge 6 schon mal über das ganze Thema der, sie nennt die Phase in between gesprochen. Das heißt also von 35 bis 45 und da geht es ja genau auch darum, wo es dann schon losgeht. Das heißt also, kein Mensch oder hoffentlich immer mehr Frauen sehen, dass die ersten hormonellen Veränderungen eben halt auch schon da beginnen können. Und ich glaube, das ist eben halt wirklich so wichtig, dass man eben halt diese Informationen hat. Und deswegen, glaube ich, ist ja auch der Name entstanden. Oder vielleicht magst du mal kurz erklären, wie der Name entstanden ist. Ich weiß es, aber unsere HörerInnen noch nicht.
Nobody Told Me ist entstanden, weil niemand hat mir was über die Wechseljahre erzählt. Und meine eigene Mutter auch nicht. Damals wurde nicht darüber geredet. Die war dann zur dritten Ausschabung im Krankenhaus. Und es war so, oh, Mama ist im Krankenhaus. Aber dass das die Wechseljahre ist, da wurde vielleicht mal hinter vorgehaltener Hand gesagt, oh, sie ist im Wechsel so. Das war sehr schambehaftet. Und das war eben etwas, über das man nicht redete, weil das auch mit Altern zu tun hat und Altern ist wirklich auch stark stigmatisiert und gleichzeitig
alte Frauen,
genau, wir altern lange, bevor uns bewusst ist, dass wir altern und dann habe ich gedacht, also in der Namensfindung ist ja schwierig überhaupt für eine neue Marke, man kann auch sagen, der Name ist so gut wie das Programm, aber ich dachte, ich will schon einen Namen, der auch zum Ausdruck bringt, was hier eigentlich gerade los ist, nämlich Nobody Told Me, aber eher als Aufforderung, okay, wenn mir niemand was erzählt hat, dann mache ich daraus eben ein Somebody Told Me und so ist auch die Brücke zum Buch gekommen und der Newsletter heißt auch Somebody Told Me, also um dann eben zu erzählen, okay, das sind die Wechseljahre, wir normalisieren die, wir entstauben die auch mal, ja, wir nehmen dieses Stigma von den Wechseljahren und sagen, hey, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, ist eigentlich ein Privileg für Frauen, wenn sie durch die Wechseljahre gehen können. Ich hatte eine Kollegin, die ist mit 40 gestorben, die hat die Wechseljahre nicht erlebt, ja, also und alt werden eher als Prozess, der ja mehr Weisheit zu erleben, mehr Erkenntnisse zu erleben, mehr Erfahrung teilen zu können, dass es auch was Gutes ist. Und wir haben gestern die Buchpremiere gefeiert und dein Neffe ist dazu gekommen, 27-jähriger junger Mann. Und du musst es eigentlich erzählen.
Ja, also gut, danke. Also das war also der war super begeistert von diesen dynamischen Frauen in der Lebensmitte, die er dort angetroffen hat. Und er sagte, das war ein ganz tolles Event. Und er hatte also so viele befruchtende Unterhaltungen wirklich und war also ganz wirklich hin und weg von dieser Power von diesen Frauen und ihren Begeisterung und einfach, was die einfach alles wussten und wie emanzipiert diese Frauen waren mit ihrem eigenen Leben und was sie einfach alles beizutragen hatten und was sie auf die Beine gestellt hatten.
Ich war neulich auf einer Anti-Aging-Konferenz in Kopenhagen und da hat die Jennifer vom Buck-Institut auch erzählt, dass eigentlich so gut wie keine der Spezies auf der Welt überhaupt eine Menopause haben. Und niemand auf unserem genetischen Strang, also da sind ja die Rhesusaffen und die Hunde und Katzen und Ratten und keine Ahnung was so, also keiner von denen hat eine Menopause. So, es gibt noch ein paar Wale, aber ansonsten die wenigsten Gattungen auf dieser Welt haben eine Menopause. Und sie hat das in dem Zusammenhang auch gestellt, weil man weiß es ja, in dieser Longevity-Szene spricht man ja immer so von der Lifespan und der Healthspan. Das heißt also die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne. Und die Gesundheitsspanne ist, also Frauen leben definitiv länger als Männer im Schnitt, aber die Gesundheitsspanne ist nicht länger. Das heißt, und das ist natürlich sehr stark mit der Menopause verbunden. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich eben halt darum zu kümmern, damit eben halt auch die Lifespan eben halt entsprechend verlängert wird. Womit wir jetzt auch mal richtig tief ins Thema einsteigen. Ihr sprecht nämlich in eurem Buch über Healthy Aging statt Anti-Aging. Das heißt also, warum stellt ihr diesen Unterschied so heraus?
Naja, also wie du schon gesagt hast, es gibt ja sozusagen die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne. Und wir wollen nicht das Altern verhindern. Und ich wollte vorhin auch sagen, weil Männer altern ja auch. Nur für Frauen ist es immer so dieses Stigma da, also weil wir unsere Reproduktionsphase hört ja sozusagen auf. Das ist ja wirklich, was die Wechseljahre sind, dass wir eben keine Kinder mehr bekommen sollen. Und ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass aber ganz klar die Natur sich denkt, dass wir auch noch sehr wichtig sind, eben nachdem wir eben keine Kinder mehr bekommen können. So, und also diese Gesundheitsspanne, das ist eben wichtig, dass wir uns eben diese Zeit wirklich als weise Frauen, glaube ich, einfach nicht nur genießen können, aber eben wichtig sind für unsere Familien, für die Gesellschaft und dass wir diese Zeit eben beitragen können, dass wir gesund sind, dass wir eben nicht krank sind, dass uns nicht die Knochen schmerzen oder wir alle möglichen Zipperlein haben. Die Lebensspanne selber, man hat früher auch gesagt, was ist die Qualität und die Quantität? Es ist genau das Gleiche eigentlich für mich. Also welche Qualität hat unser Leben? Es ist nicht nur, ich bin jetzt irgendwie 89 und ich bin jetzt im Rollstuhl.
Ja, und das hat für mich auch was mit Freiheit zu tun. Ich möchte nicht die letzten 16 Jahre meines Lebens an einer chronischen Krankheit erkranken, was im Durchschnitt Amerikaner und Amerikanerinnen passiert, und dann abhängig sein von Medikamenten und von Ärzten, sondern ich möchte mit meinen Enkelkindern noch eine Fahrradtour machen, irgendwie durch die halbe Welt reisen, solche Dinge. Und deshalb ist es für mich, ist Gesundheit für mich so ein hohes Gut, weil es da Freiheit bedeutet, Freiheit von Pflegebedürftigkeit und solchen Dingen.
Gesundheit ist Freiheit.
Ja, total. Ja.
100%. Habe ich mal als Claim bei meinem letzten Arbeitgeber sogar eingeführt, weil ich es eben halt auch wirklich genauso empfinde. Weil die Freiheit sozusagen, dass wir sitzen hier bei OMR im ersten Stock, das heißt also, keiner von uns hat einen Lift gebraucht. Ist ja auch schon mal gut. So, und all das, sich frei zu bewegen, ich bin mit dem Fahrrad hier, all diese Dinge, die sind einfach, haben was damit zu tun, dass man eben halt sich wirklich noch frei bewegen kann und machen kann, ohne wirkliche Einschränkung. Ich möchte mal an dich, Christina, eine Frage stellen. Du bist ja ausgebildet hier in Hamburg, wenn ich das richtig recherchiert habe, in der Medizin. Aber das Thema der funktionellen Medizin hast du erst später dazu genommen. Warum glaubst du, ist diese Verbindung der funktionellen Medizin, insbesondere im Hinblick auf die Menopause, so vielversprechend?
Ja, also ich glaube einfach, die traditionelle oder die Schulmedizin hat einfach nicht so wirklich viele Antworten. Ich war ja eigentlich Schulmedizinerin an der Universität von Maryland in den USA. Und sehr früh wurde ich ja eigentlich ausgebildet als Menopausenspezialistin, aber in der Schulmedizin. Das war ja alles Schulmedizin. Ich habe so lange menopausale Frauen beraten, bevor ich dann wirklich selber in die Menopause gekommen bin und musste dann plötzlich wirklich meine eigene Medizin trinken. Also diese ganzen datenschweren, also guten Ratschläge, die ich immer meinen Patienten gegeben habe, wie zum Beispiel, naja, also die Frauen beklagen sich immer über diese Zunahme im Bauchfett und dann die Daten sagen dann halt, naja, das ist ja eigentlich nicht mehr als 3 Kilo im Durchschnitt und das ist ja sozusagen alles nicht so schlimm. Also es kam alles so mit Daten, ja, sie verlieren 30% Kollagen im ersten Jahr und das wurde also alles sehr gut beschrieben eben in den großen Studien und habe ich immer das erste Mal gemerkt, naja, also wenn man das jetzt mir jetzt sagt, das hilft mir jetzt aber alles gar nicht. Und das habe ich also jahrelang meinen Patienten sozusagen, sie sozusagen beschwichtigt in gewisser Art und Weise. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist ja ganz, ganz doof eigentlich. Und dann habe ich eben wirklich gesagt, ich muss jetzt mal über diesen Tellerrand herausblicken und schauen, was, wer erklärt mir denn eigentlich, warum das ist? Und das kann doch nicht sein, dass ich nichts dagegen tun kann, nur weil wir jetzt keine großen Studien dafür haben. Und das hat mich dann sozusagen in die funktionelle Medizin gebracht. Damals habe ich noch, wie gesagt, da war ich Professor an der Universität und die haben mir da aber einfach diesen Raum nicht eingeräumt. Die wollten einfach, die hatten einen anderen Plan und da habe ich die Uni verlassen aus dem Grund, wo ich sagte, ich möchte mich gerne jetzt umorientieren und habe mir dann sozusagen diese Ausbildung in der funktionellen Medizin, mich da weitergebildet und seitdem, dann habe ich plötzlich diese Antworten gefunden und habe gemerkt, also mit wirklich einfachen Einblicken, wie man diesen menopausalen Frauen wirklich viel effektiver helfen kann, als mit allem, was ich jemals in der menopausalen offiziell Medizin gelernt habe. Und das war schon so ein bisschen schockierend.
Antworten gefunden ist ja direkt das Stichwort, wo ich nochmal an dich, Susanne, übergebe. Du hast ja ursprünglich Ökotrophologie gelernt oder studiert,
ja,
und hast das dann ja eigentlich eine ganze Zeit lang gar nicht wirklich genutzt, dieses Wissen. Und bist jetzt durch die Menopause, hast du gemerkt, wie wertvoll eigentlich auch dieses Wissen über die Ernährung dann auch für die Menopause ist. Magst du so vielleicht mal kurz teilen, wie diese Erkenntnis kam oder, ja, oder wo ein gutes Beispiel ist, woran man es erklären kann?
Vor 25 Jahren, also ich bin, vor 30 Jahren bin ich fertig geworden mit dem Studium und da war das uncool, in die Ernährungsberatung zu gehen. Die Krankenkassen hatten gerade die Ernährungsberatung aus dem Leistungskatalog rausgenommen, wo man denkt, fasst man sich heute an den Kopf, wie kann das sein? Wir essen ungefähr eine halbe bis eine Tonne Lebensmittel im Jahr, das hat eine Wirkung. Aber das war damals uncool und deshalb bin ich ins Marketing gegangen, habe dann schon, ich wollte Nahrungsmittel schon promoten im Marketing und bin dann irgendwann ins digitale Marketing gerutscht und dann aber kam immer der Wunsch auch selber zu gründen, was Eigenes zu machen. Mein Vater, meine Eltern waren Unternehmer und dann habe ich irgendwann mit, wahrscheinlich hängt es auch mit den Wechseljahren zusammen, mit der Perimenopause so gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich glaube, ich kann noch etwas zurückgeben auch an meine Tochter, meine Nichten, aber überhaupt. Und kann noch etwas mit dieser ganzen Ausbildung, die ich habe, noch was ganz Sinnvolles machen. Und das war der Moment, wo ich gesprungen bin und gesagt habe, ich mache mich mit 49 selbstständig und gründe Nobody Told Me. Und ich wusste erst, ich will ein Problem lösen. Also wenn du an ein Startup denkst, dann denkst du, ja, was ist das Problem, was du lösen willst? Wie groß ist das? Und das sind
hast
in
du
Deutschland,
kein Problem, hast du kein Produkt.
Hast du kein Problem, hast du kein, richtig, hast du kein Produkt. In Deutschland sind das 9 Millionen Frauen zwischen 40 und 55 oder du kannst auch zwischen 45 und 60 ungefähr. 9 Millionen Frauen um und bei, die irgendwie drin sind. Nicht jede ist betroffen, nicht jeder hat Beschwerden. Aber ein Großteil, 2/3, sagt man, haben Beschwerden. Davon die Hälfte starke Beschwerden. Und dann habe ich mir die verschiedenen möglichen Lösungsmöglichkeiten angeguckt. Ich habe mir auch Nahrungsergänzungsmittel angeguckt und dachte, da ist schon Sunday, also 2019 wart ihr auch schon richtig gut da. Das brauche ich nicht mehr anfangen. Der Markt ist gut besetzt. Das ist ein roter Ocean, würde man sagen. Ich habe geguckt, wo ist der Blue Ocean? Ja? Mhm. Wo sind noch nicht so viele Haie unterwegs, die sich da gegenseitig den Kuchen teilen? Und dann habe ich mich auf meine Wurzeln zurückbesonnen, weil ich habe mich immer gesund ernährt und habe fast so meine Freunde damit fast genervt auch so und die haben immer sehr gesundes Essen bei uns zu Hause bekommen und habe gesehen, hey, das besetzt noch niemand. Es ist auch schwierig, weil nicht jede und jede ist bereit, komplett ihre Ernährung umzustellen. Aber das habe ich gedacht, ey, das ist ein Feld, in dem ich kompetent bin und in dem ich glaubwürdig auch Erkenntnisse transportieren kann und habe mir dann Ernährung als großen Hebel ausgesucht. Und natürlich gibt es aber auch das Thema Achtsamkeit, Bewegung, hier Stressmanagement, auch Hormone, Medikamente, Phytoöstrogene. Es gibt viele mögliche Lösungsmöglichkeiten und ich wollte Frauen dann ganzheitlich informieren, evidenzbasiert, was sie alles an möglichen Dingen aus ihrem, ja, so ein Toolset anbieten. Und aber meine Kernkompetenz liegt in der Ernährung. Und durch eine glückliche Fügung, ich habe dann natürlich eine Ärztin gesucht, mit der ich zusammenarbeiten kann, weil ich dachte, also ich bin ja Autodidaktin, was Wechseljahre anbelangt. Ja, das haben wir im Studium natürlich auch nicht gelernt als Ökotrophologin. Und dann habe ich keine Ärztin gefunden, ich habe schon welche gefunden, die sich mit mir unterhalten wollten, aber nicht welche, die gesagt haben, ja, die Plattform, das finde ich interessant, da mache ich mit, auch nicht im Hintergrund. War ein verzweifelter Aufruf von mir auf Facebook damals noch, bin ich sich irgendeine Ärztin mal mit mir über die Wechseljahre unterhalten. Und dann hat uns, die muss man einmal nennen, Anja Pröscher, eine andere Ärztin verbunden, die mit Christina zusammen studiert hat. Und die hat gesagt, Susanne, und ich kenne Anja vom Swing-Tanzen. Und ich habe gesagt, Anja hat gesagt, unterhalte dich mal mit Christina. Und am anderen Tag hatte ich Christinas Bewerbung auf dem Tisch liegen und dachte, das ist ja cool.
So. Und das war nämlich genau zu der Zeit, wo ich der Uni den Rücken gekehrt habe. Also sonst hätte ich das auch nie gesehen, hätte mich nie interessiert. Aber es war, wo ich gedacht habe, das ist doch genau, was ich jetzt mache. Da habe ich jetzt mal Zeit, da schreibe ich jetzt, schicke ich jetzt anscheinend, habe ich da meinen Lebenslauf gleich geschickt.
Genau. Gut, ausgezeichnet. Dann, euer Buch ist ja wirklich sehr praktisch aufgebaut. Die erste Hälfte ist, sage ich mal, sowas, da wird mir erklärt, was eigentlich im Körper alles so passiert, was ich ja immer ein großer Fan bin, weil wenn man versteht, wie die Funktion ist, dann kann man eben halt auch das Ganze alles ein bisschen besser nachvollziehen und hat vielleicht auch mehr Verständnis dafür. Und der zweite Teil ist dann wirklich voller praktischer Tipps. Und da möchte ich heute jetzt auch gleich mal wirklich reingehen. Ich finde ein Thema, wo man meiner Meinung nach nicht sofort drauf kommt, klar, wenn man mit einer Ernährungsberaterin am Tisch sitzt, dann vielleicht schon, aber nichtsdestotrotz die Verbindung von Darmgesundheit und Wechseljahre. Also erzählt uns doch mal bitte, vielleicht Christine, erstmal, was passiert da, was, wo ist der Zusammenhang und dann Susanne, was können wir denn da tun?
Ja, also das ist also ein sehr interessantes Thema. Also Darm fand ich schon immer interessant, das muss ich jetzt erwähnen. Also viele meiner Patienten, wo ich früher nicht wusste, was ich machen soll, die hatten alle Darmprobleme in der Menopause. Also die kamen mit allen möglichen Dingen und die haben immer diese Darmprobleme erzählt. Und ich dachte immer, naja, weiß ich jetzt nicht so richtig. Und das war so für mich diese Erleuchtung, als ich dann in der funktionellen Medizin endlich verstanden habe, warum diese Frauen diese Darmprobleme eigentlich bekommen. Und was wirklich los ist, also es ist sehr viele Puzzleteile, möchte ich mal sagen. Aber ganz wichtig, der Darm hat Darmbakterien, die sind abhängig von dem Östrogen. Wir nennen das jetzt Östrobolom auf Englisch. Wahrscheinlich auf Deutsch sagt ihr da auch Östrobolom, genau das Gleiche. Das sind also Darmbakterien, die brauchen Östrogen, um zu funktionieren. Und wir wissen aus Studien wieder, dass sozusagen das Darmmikrobiom von Frauen nach der Menopause, nachdem die Hormone alle ganz, ganz niedrig sind, ist eigentlich, sieht ganz ähnlich aus wie das von den Männern. Nicht schlecht, aber eben anders. Das heißt, diese Frauen gehen dieser Perimenopause und menopausalen, diesem Übergang, die gehen durch eine Zeit, wo ich sage, da ist ein großer Umbruch im Darm. Einige Bakterien haben sozusagen nicht mehr, was sie brauchen. Sie kriegen nicht mehr das Östrogensubstrat und ziehen sozusagen aus. Und andere Bakterien, die kriegen wir ja von der Umwelt, vom Essen, alles Mögliche, die wollen unbedingt einziehen. Und wenn man da jetzt also nicht ganz besonders aufpasst, da können eben wirklich die falschen Völker einziehen. Deswegen kriegen Frauen, sind eben sehr neigen dazu, die Flatulenz zu bekommen oder Bauchkrämpfe nach dem Essen. Plötzlich denken sie, sie vertragen nichts mehr. Also das hat damit zu tun, das ist einmal das Östrogen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass in dieser Perimenopause der Körper weiß, irgendwas ist los und der Körper ist unter Stress. Deswegen der Cortisolspiegel, also unser Stresshormon, steigt an. Sozusagen der Grundwert vom Cortisol, das normalerweise nur ansteigt, wenn wir gestresst sind, ist jetzt plötzlich dauerhaft erhöht. Irgendwann tut sich das wieder ausbalancieren, aber am Anfang ist es eben erhöht. Und dieses Stresshormon, man hat ja schon immer gesagt, dass Liebe geht durch den Magen oder wenn man gestresst ist, hat man plötzlich Darmprobleme. Das hat eben auch unter vielen anderen Neurotransmittern mit dem Cortisol zu tun. Das heißt, diese ganzen Dinge tun sich sozusagen auf unseren Darm einwirken, wenn wir uns in dieser Wechseljahresphase befinden. Und wir müssen super aufpassen, dass wir sozusagen den Darm in eine neue Phase begleiten und aufpassen, dass sich da also nicht die falschen Bakterien einnisten. Und was dann eben dazu führen kann, dass es kommt zu was, hat man schon viel gehört, diese Darmdurchlässigkeit. Also wenn dann die falschen Bakterien einziehen, dann kommt es eben zur Entzündung der Darmschleimhaut, kann man vielleicht einfach mal so salopp sagen. Und das führt dann dazu, dass die Dinge, die wir essen, also diese ganzen, sogar gutes Essen, dass die sozusagen dann diese Darm-Blutbarriere überschreiten. Und dann sieht unser Immunsystem diese Dinge plötzlich und kann dann eben Autoantikörper bilden. Und das führt dann eben zu allen möglichen komischen Reaktionen von Gelenkschmerzen oder kann zu Schilddrüsenerkrankungen führen, anderen Immunerkrankungen. Also es ist sehr komplex und das heißt auch nicht, das passiert immer oder muss immer passieren, aber passiert eben doch vielen Frauen und wenn man das versteht, dann hat man eben oft diesen Ansatz, den Hebel im Darm, wo ich das immer mehr, je länger ich das mache, also ich schaue jetzt immer mir den Darm zuerst an.
Ich kenne dieses Thema, also der FX Meyer hat ja damals schon gesagt, die Wurzel der Gesundheit oder des Menschen liegt im Darm und ich glaube, da steckt schon wirklich viel, viel drin. Deswegen erklär uns doch mal, Susanne, was können wir denn mal, gib uns doch mal oder unseren HörerInnen mal einen ganz einfachen Tipp, was können wir denn tun, um einen gesunden Darm zu haben, damit dieses Leaky Gut, also diese Darmdurchlässigkeit nicht passiert?
Das A und O ist, dass sie sich ballaststoffreich ernähren. 75% der Frauen in Deutschland, das wissen wir aus der nationalen Verzehrstudie, kommen nicht auf 30 Gramm Ballaststoffe am Tag und das ist ziemlich traurig. wir leben ja eben nicht alleine, sondern wir leben mit 38, 39 Billionen Darmbakterien in einer Symbiose und wir hungern die jeden Tag aus. Die kriegen nicht ein Viertel der Nahrung, die sie eigentlich bräuchten, bekommen sie nicht. Und eine ballaststoffreiche Ernährung berücksichtigt immer auch die Ernährung der Darmbakterien mit. Und um auf die 30 Gramm zu kommen, ist es gut, wir haben zum Beispiel ein Saatenfrühstück, was wir empfehlen, auch im Rahmen unserer Kurse. Also saatenreich sich ernähren mit Leinsamen. Leinsamen sind ja ballaststoffreich, Chiasamen sind ballaststoffreich. Aber überhaupt eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung. Man muss nicht zur Veganerin oder Vegetarierin werden, aber Fleisch und Fisch und alles tierische, Käse sollte so das an den Rand des Tellers kommen und die Hauptsache auf dem Teller sollte Gemüse sein. Also Gemüse, 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 vor allem viele grüne Blattgemüse, die sind sehr magnesiumreich auch, die sind reich an Kalzium. Wir kommen ja jetzt in die Grünkohlzeit. Grünkohl ist eines der kalziumreichsten grünen pflanzlichen Lebensmittel. Und gerade für uns Frauen ist ja in der Postmenopause das Thema Osteoporose wird dann ein großes Thema. Also viel grünes Blattgemüse essen, gute Prävention für Osteoporose.
Hat und auch Magnesium übrigens.
Magnesium und Kalium, also wichtige Elektrolyte, die wir unbedingt brauchen. Und dann viel aus der Serie der Kreuzblütler essen. Die Kreuzblütler sind deshalb so spannend. Also sind alles, wo das Wort Kohl drin ist, alle Kohlgemüse, aber auch Pak Choi, Rucola, Radieschen, die gehören alle zur Gruppe der Kreuzblütler. Und die enthalten ein ganz starkes Antioxidant oder mehrere eben so Senföle und die sind auch ist auch eine gute Brustkrebsprävention, weil die so starkes Antioxidant bilden und sie fördern die guten Abbauwege des Östrogens im Körper, denn Östrogen kann auch auf falsche Abwege geraten beim Abbau und dann kann es proliferativ wirken und das kann man damit umgehen. Und das dritte ist viel fermentiertes Essen, jeden Tag eine Portion fermentiertes. Die Südkoreaner und Koreanerinnen sind eines der gesündesten Völker der Erde, die werden mit am ältesten, aber sie haben auch eine ganz lange Gesundheitsspanne und man führt es unter anderem darauf zurück, dass sie jeden Tag fermentiertes essen. Ich glaube, die essen zwischen 40 und 50 Gramm Kimchi am Tag und wir können Sauerkraut oder Kimchi essen, das gibt es ja mittlerweile auch im Kühlregal. Das sind so ganz einfache Dinge und last not least, also ich hatte angefangen mit den Ballaststoffen, unsere Empfehlung ist 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag. Geschrotet deshalb, weil dann die Darmbakterien wirklich auch an die Phytoöstrogene, die direkt unter der Schale im Leinsamen sitzen, viel besser rankommen und diese umwandeln und die Phytoöstrogene dann erst in die aktive Form umwandeln, sodass wir sie in den Körper aufnehmen können. Das ist Enterolacton. Und das ist eben einmal gut, weil es präbiotisch ist, also es füttert unsere Haustiere mit an, aber es ist auch aktive Brustkrebsprävention.
Toll, toll. Ja, ich mache das tatsächlich mit dem Leinsamen. Ich mache das mit Flohsamenschalenpulver, was wir bei Sunday haben.
Ja.
Und das ist ganz witzig. Also da kommt dann der Physiker wieder raus, der ich nicht bin, aber ich habe zumindest mein Ingenieurstudium gemacht.
Oh,
aber es ist ja so, dass ich am Anfang mal dachte, wenn ich Flohsamenschalen nehme, dass die ja sich viel besser dann irgendwie aufdicken und viel besser rangehen. Aber das Flohsamenschalenpulver hat tatsächlich, man denkt es gar nicht, eine größere Oberfläche, weil eben halt jedes Partikel einzeln dann eben halt größer ist. Und das lässt sich super, ich mache das morgens in meinen Eiweißshake dann rein, passt das eben halt super rein und genau aus diesem Grund auch, um schon mal so eine Grunddarmbakterien beziehungsweise eigentlich in erster Linie wegen der Ballaststoffe dann das eben halt mit reinzunehmen. Also kriegen grünen Haken für die Flohsamenschalenpulver.
Absolut, je kleiner die Körnchen, umso eher gemahlen oder geschrotet essen, ja.
Ausgezeichnet. Ja, sehr gut. Also das Thema Darmgesundheit, würde ich mal sagen, das ist ja auch etwas, was die meisten Menschen jetzt in der letzten Zeit, danke an ich glaube Julia Enders, damit Charme, seitdem mag man ja da auch drüber reden, das hat sie ja so ein bisschen gesellschaftsfähig gemacht. Es ist aber bei den Wechseljahren ja auch so eine emotionale Achterbahnfahrt und es geht da wirklich, spricht sehr viel von auf der einen Seite so Stimmungsschwankungen und aber auch sehr häufig Energielosigkeit. Wie sieht es denn da mit Tipps aus?
Ja, also ist ganz gewiss ein komplexes Thema, ne? Weil es hat zu tun mit den Hormonen. Ne? Also in der Tat, wenn das Progesteron sozusagen nicht mehr gebildet wird oder sehr unregelmäßig gebildet wird. Das Progesteron wird ja gebildet, wenn wir einen Eisprung haben und dann wird das Progesteron freigesetzt. Das entspannt uns, es hilft uns schlafen, sagt man so, vor allem als Supplement. Das natürliche Progesteron balanciert vor allem das Östrogen aus. Wenn jetzt nur sozusagen diese schöne Balance von dieser Tanz von diesen beiden Hormonen, nenne ich das gerne, die gehen ja immer so hoch und runter in einer schönen hoffentlich nicht eine Achterbahn, sondern eher so eine schöne Hügellandschaft während dem Monat, wenn das jetzt in Balance gerät. Diese alle Hormone haben natürlich einen Effekt auf unser Gehirn, auf unser Gemüt. Vor allem das Östrogen hält das Serotonin sozusagen im Check. Serotonin haben vielleicht schon viele gehört. Es ist das Wohlfühlhormon oder das Glückshormon. Und wenn jetzt sozusagen das Östrogen in der Tat die Achterbahn anfängt, dann folgt dieses Serotonin nämlich auch. Also das ist eine Art und Weise, wie man das, finde ich, immer erklären kann, warum wir eben sehr, wie sagt man, moody, wir sind sehr, wir haben Gemüts...
Stimmungsschwankungen.
Launisch, genau. Also das ist eben der eine Weg, den man so betrachten muss. Das andere ist das Cortisol natürlich, wieder das Stresshormon. Wenn das Stresshormon erhöht ist, alles in unserem Körper wird sozusagen auf Stressbereitschaft eingestellt und wichtige Funktionen werden oft abgestellt. Das alte Bild von dem Tiger, als wir früher gejagt wurden vom Tiger, dann hat sozusagen das Stresshormon gesagt, oh Gott, du musst jetzt rennen. Und alles andere wird sozusagen abgeschaltet, wie die Verdauung, alles andere, was nicht wichtig ist. Man tut kein Fett abbauen, ganz geht da gar nicht, wenn man rennen muss. Und diese ganzen Dinge tun dann sozusagen unser allgemeines Wohlbefinden beeinflussen. Das Cortisol, weiß man, wenn man sozusagen lange Stress hat, führt zu was? Natürlich Depression. Das heißt, es ist ein sehr multifaktorielles Ereignis, was sich da wirklich, was wirklich in den Wechseljahren passiert. Was kann man machen? Also für das Cortisol sage ich immer, was wir jetzt alle schon wissen, sozusagen diese Achtsamkeit. Man muss wirklich einfach mal selber sich um sich selber kümmern. Viele Frauen, gerade in diesem Alter, wir haben es ja beide mitgemacht, da kommt die Trennung, der Familienstress, der Hund, die Familie, die Eltern müssen gepflegt werden. Und Frauen tendenzieren natürlich immer dazu, alles auf sich zu nehmen, die müssen alles erledigen, die sind gerade wahrscheinlich noch in ihrer Karriere, die wollen sie auch noch bauen. Und ich glaube, für viele Frauen ist es einfach wirklich schwer zu sehen, okay, ich muss jetzt Grenzen setzen, ich muss mich um mich selber kümmern, ich muss ein paar Sachen jetzt einfach mal abschalten, meinen Kindern einfach mal sagen, ihr müsst jetzt mal selber kochen, räumt selber auf, wäscht eure Wäsche selber. Also Raum finden. Wichtig ist, glaube ich, immer jeden Tag 10 Minuten Spaß zu finden. Also was man sich was findet, was man einfach Freude bereitet. Also alles, was hilft, diesen Cortisolspiegel zu beruhigen. Also 10 Minuten am Tag, was immer es ist, malen, spazieren gehen, Zeit für sich selber. Dann, was natürlich diesen Cortisolspiegel immer auch in die Höhe treibt, ist der Koffeingenuss. Ich habe gar nichts Koffein. Wenn man keinen Stress hat und diese Zeit ist hinter einem, Kaffee kann sehr nett sein. Da gibt es ja auch Studien, die zeigen, es hilft eigentlich der Gehirngesundheit. Aber in der Perimenopause ist das echt so ein störender Faktor. Wir haben in der funktionellen Medizin einen Begriff, es ist diese Nebennierenrindenmüdigkeit. Das gibt es eigentlich in der Schulmedizin so nicht, aber sozusagen ist es so wie dieser Burnout. Also der Körper sozusagen pfeift aus dem letzten Loch, wenn man so sagen möchte. Und dann jeder Kaffee tut sozusagen diese letzten Reserven nochmal antreiben. Also sozusagen, das ist wie der General, der hat eine Peitsche und mit jedem Kaffee, den wir trinken, werden diese Nebennierenrinden nochmal so richtig gequetscht.
Mit jedem koffeinhaltigen Kaffee.
Ja, mit jedem koffeinhaltigen Kaffee, genau. Nicht der Lupinenkaffee.
Ja, oder entkoffeinierter Kaffee wäre ja total okay.
Genau, aber das geht dann eben wirklich auf unsere Reserven. Ich glaube, das kann man am besten so sagen. Und dann führt das dann eben auch zu diesem... Verringerung des Cortisols oder man sagt, es kommt erst zu einem erratischen Ausschuss von dem Cortisol. Wir beschreiben da verschiedene Stadien dieser Nebennierenrinden-Schwäche, wenn man so möchte. Und am Anfang ist es eben wirklich so, dass man dann am Abend, man denkt, man hat eigentlich jetzt viel Cortisol, dann ist man sozusagen, man müde, aber irgendwie aufgeregt. Man kann eigentlich nicht mehr, man möchte schlafen und kann aber nicht. Das ist also diese erste Phase, wenn diese Nebennierenrinden noch versuchen, genügend Cortisol herzustellen oder dieses Stresshormon. Dann später ist man einfach immer nur noch müde und fühlt sich eben morgens auch schon müde. Das sind diese verschiedenen Phasen. Diese erste Frage war, wie man sich beruhigt. Okay, also genau. Also Spaß haben, spazieren gehen wirklich, Bewegung, aber keine stressvolle Bewegung bitte. Also viele Frauen dann auch, die sagen, okay, jetzt habe ich Zeit, die Kinder sind aus dem Haus, die fangen dann an, zum Triathlon zu trainieren. Ich kenne diese Frauen und die wundern sich dann auch. Die sind dann komplett erschöpft, die werden das Bauchfett nicht los. Weil der extreme Sport kann eben auch diesen Cortisolspiegel anheben. Da muss man ganz vorsichtig sein. Bewegung ist gut, aber man soll es auf jeden Fall nicht übertreiben. Was auch wichtig ist, ist Schlaf. Und jetzt denken vielleicht viele Frauen, ja super, klar, ich versuche zu schlafen, aber ich kann nicht schlafen. Also da wirklich mit Schlafhygiene anfangen, zu wissen, man muss dem Schlaf wirklich Zeit einräumen. Man soll wirklich vor 11 Uhr ins Bett gehen. Wir wissen heute ganz genau, es hat dieser zirkadiane Rhythmus, den wir alle haben und der wirklich ans Tageslicht gebunden ist, den können wir nicht überschreiten, also oder überschreiben. Frauen, die sagen, naja, ich arbeite nachts, ich schlafe einfach tagsüber. Der Körper weiß ganz genau, dass das nicht richtig ist. Ganz, ganz egal, wie viele Jahre die das gemacht haben. Und es führt eben auch zu diesem erhöhten Cortisolspiegel. Und wir wissen, wenn dieser Cortisolspiegel erhöht ist, ist dann leider auch die Insulinresistenz wird verschlimmert. Das heißt, die Frauen, die diesen erhöhten Cortisolspiegel haben von einer schlechten Nacht, die haben eine sehr schwere Zeit, dieses Bauchfett loszuwerden. Und wir wissen auch, dass eine Nacht von schlechtem Schlaf tut unseren Blutzuckerspiegel für die nächsten 3 Tage negativ beeinflussen.
3 Tage?
3 Tage. Und da gibt es harte Daten dazu. Also das finde ich immer, es erklärt sehr vieles, glaube ich. Deswegen, Schlaf ist wichtig. Wirklich versuchen, vor 11 Uhr ins Bett zu gehen. Da gibt es natürlich diesen praktischen Ratschläge. Man muss wirklich alle Elektrogeräte ausschalten, wirklich mit einer dunklen Maske schlafen. Dann man kann ätherische Öle benutzen, um sozusagen dieses Abendritual einzuleiten. Das also nicht erst anfangen soll, wenn man endlich ins Bett fällt und dann den Computer ausschaltet, sondern man sollte schon sozusagen den Körper darauf vorbereiten, was immer das ist, die Lichter ausschalten, es dunkler machen, ein warmes Bad nehmen, schöne Musik hören, was immer einem wirklich hilft, damit der Körper diesen Cortisolspiegel wirklich beruhigen kann. Weil wir wissen, die Frauen sagen, ich habe da früher auch gut geschlagen, was ist jetzt los? Also wirklich der Cortisolspiegel, das ist wirklich, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man das immer weiß. Das ist nicht, da hat man nichts falsch gemacht, das ist einfach so, da muss man einfach viel, viel drauf achten während dieser Zeit.
Ja, ich glaube, du hast da ganz viele Punkte, die ganz wichtig sind. Also zum einen eben halt wirklich immer dieses um die gleiche Uhrzeit ins Bett gehen, ist wirklich und eigentlich idealerweise auch aufwachen. Das ist etwas, was ja die meisten Menschen, die sich mit dem Thema Schlaf beschäftigen, wirklich sagen. Auch dieses am Wochenende, dieses Jetlag sozusagen, dann einfach so einfach zu sagen, warum sollte der Körper jetzt nur, weil Wochenende ist, einen kompletten anderen Schlafrhythmus haben? Das macht einfach gar keinen Sinn. Klar gibt es Ausnahmen, wenn man jetzt mal auf einer Veranstaltung, Feier, sonst was ist, aber grundsätzlich, glaube ich, diese gleichen Zeiten einzuhalten, wahnsinnig wichtig. Dann ist ja dieses, was du sagst, dieser zirkadiane Rhythmus ist ja insofern auch so wichtig, dass man morgens irgendwie auch Sonnenlicht hat. Und wenn wir dann eben, ich weiß nicht, wie das Wetter so in Baltimore ist, aber wenn man dann in Hamburg, ist natürlich hart, morgens zum Aufstehen Sonnenlicht zu haben. Deswegen arbeiten ja viele Leute auch mit so Tageslichtlampen, damit sie eben halt tatsächlich diesen Rhythmus dann auch starten. Ich glaube, das ist dann auch wirklich ein wichtiger Punkt. Und gerade das, was du sagst, dieses Abendsrituale, deswegen, also wir haben bei Sunny jetzt auch eine große Reihe von Aromatherapiestoffen rausgebracht, genau aus diesem Grund, weil es eben wirklich eine Art von Konditionierung ist. Also wie Herr Pavlov mit seinem Hunden damals die Glocke geläutet hat, genauso kann man seinem Körper eben halt ein Signal geben, wenn dieser Geruch kommt, also dieses Aromaöl dann eben halt zum Tragen kommt, dass man weiß, okay, jetzt ja. Körper, fahr mal runter.
Fahr mal runter. Und was ich noch sagen wollte zum Schlaf, weil viele Leute denken ja, sie können den Schlaf am Wochenende so aufholen. Geht nicht. Da gibt es also ein ganz tolles Buch, das heißt das große Buch vom Schlaf oder auf Englisch Why We Sleep. Und da hat also der, jetzt habe ich seinen Namen leider gerade vergessen, aber der hat also genau erklärt, warum man diesen Schlaf nicht nachholen kann. In der Tat, es geht nicht. Also deswegen wirklich Schlaf Nummer 1.
Ja, wir haben das in anderen Folgen auch sehr viel mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt, also auch vor allem diese Entgiftung des Gehirns, die ja das sogenannte glymphatische System ist ja wahnsinnig wichtig. Und ich finde es so interessant, das war mir eigentlich noch nie so bewusst, aber es ist tatsächlich das einzige Organ, was nicht mehr richtig funktioniert, wenn man zu wenig Schlaf hat. Das heißt also, unser Herz, unsere Leber, unsere Niere, alles funktioniert genauso wie vorher, egal ob man 3 Stunden oder 12 Stunden geschlafen hat. Das Gehirn nicht.
Ja.
Und von daher sollte man auf jeden Fall auf das Thema Schlaf besonders achten.
Und apropos Gehirnnebel, was wir ja alle dann bekommen in den Wechseljahren, genau.
Ja, ja, sehr spannend. Du hast ja, oder ihr habt ja, ich weiß jetzt gar nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist. Wollte ich jetzt gerade sagen, aber es ist ein bisschen despektierlich. Aber wer denn sozusagen diese großartige Idee hat des Reset-Programms? Also ihr habt ja sowohl in dem Buch als auch auf eurer Instagram-Account und auf eurer Website dieses Thema des Reset-Programms. Susanne, magst du mal ein bisschen was zum Reset-Programm erzählen?
Ja, zum Body-Reset-Programm ist es so, dass ich vor Jahren das Buch von Dr. Sarah Gottfried gelesen hatte, Hormon Reset, und habe das dann selber angewandt an mir und dachte, das ist schon spannend. Über 21 Tage lässt du schrittweise bestimmte Lebensmittelgruppen weg, aber führst auch ganz viele gesunde Lebensmittel, die ich vorhin erwähnt habe, die grünen Blattgemüse, das Fermentierte, die Kreuzblütler, die Leinsamen, Nüsse, Saaten, lässt du in deine Ernährung mehr rein, und alles Tierische geht so an den Rand des Tellers. Und das habe ich gelesen und habe es dann aber auch wieder weggelegt. Und dann, als ich mich mit der Gründung beschäftigt habe, habe ich gedacht, hey, das biete ich jetzt Frauen an, und habe dann einen allerersten Kurs gestartet. Und Christina als medizinische Leiterin im Hintergrund hat uns dann begleitet dadurch. Und dabei sind so unfassbar tolle Sachen passiert, und ich habe das ja, was ich an mir selber erlebt habe, war, dachte ich, ja, das ist spannend, irgendwie, es macht was mit dem Körper, ich fühle mich wohler, ich schlafe auch besser. Aber für jede Frau ist das Erleben auch individuell. Die eine, die vorher eben ganz schlecht geschlafen hat, schläft besser, die andere nimmt ab, die dritte sagt, ey, ich bin viel klarer auf einmal, der Gehirnnebel ist weg. Die dritte sagt, ich habe neulich einen im Kurs, die sagte, ich habe seit 30 Jahren zum ersten Mal eine gute Verdauung. Und dann denkt man, wow. Also seit 30 Jahren, das war, wobei eine mit Morbus Crohn auch. Dann hat man ja viele Frauen mit Reizdarm, wir haben das Thema vorhin gehabt, die entweder von eben ja sehr dünner Konsistenz vom Stuhlgang betroffen sind oder eben sehr fester oder eine Mischung aus beidem. Und das verbessert sich in diesen 21 Tagen, und dass man es eben schaffen kann, in nur 21 Tagen, wo man auch nur schrittweise bestimmte Lebensmittelgruppen weglässt, also den Zucker, den Alkohol, das rote Fleisch und die Wurst, solche Sachen, den Käse leider auch, den ja viele sehr lieben. Wenn man das schrittweise weglässt, dann macht man ein Experiment mit sich selber, und jede Frau erlebt dann individuell für sich, was sich verbessert. Und die Frauen, die es aber länger machen, die das, wo wir sagen, versuch mal 80% davon durchzuhalten, das ist eben eine antientzündliche Ernährung, überwiegend pflanzlich, da kriegen wir manchmal ganz tolle Erfahrungsberichte, wie meine Entzündungswerte in der Schilddrüse haben sich halbiert, ich brauche keine Ausschabung mehr, also die Gebärmutterschleimhaut hat sich von alleine da verabschiedet. Das ist ja ein Thema, was auch viele Frauen dann in der Menopause in Wechseljahren haben, ungesunder Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, weil das Östrogen, wir haben eine Östrogendominanz, und das Östrogen ist ein aufbauendes Hormon, es baut die Gebärmutterschleimhaut immer weiter auf und auf. Frauen haben dann mal 60 Tage keine Periode, um dann Monsterblutungen zu haben. Ja? Die bluten große Blutbrocken ab, so Koagel auch. Und das macht natürlich auch Angst und ist aber auch so, man ist dann nicht wirklich, man ist nicht salonfähig. Ja? Ich habe eine Frau, die mir sagte, die eben starke Östrogendominanz hatte, die sagte, ich trage dann die Windeln meines jüngsten Kindes in diesen Phasen. Und die hat durch Ernährung eine Ausbalancierung der Hormone hinbekommen. Also, das ist die Vermutung, beweisen kann ich so nicht, aber was dahinter steht ist, die hat diese Östrogendominanz in den Griff bekommen, das Ganze hat sich normalisiert, die wird nicht mehr die Hormone einer 25-Jährigen dadurch bekommen, aber man hat eine stärkere Balance, und diese Dominanz des Östrogens wird gedämpft, indem wird Einhalt geboten, und damit haben die deutlich weniger Beschwerden auch, also das ist ein Aspekt, der dadurch kommt.
Ihr adressiert ja wirklich ganz viele Punkte hier mit dem Programm, und ich gucke hier gerade mal so rein ins Buch, also Bluthochdruck, Störung des Lipoproteinstoffwechsels, Rückenschmerzen, Adipositas, Reflux, also die Liste ist ja schon wirklich sehr lang, also, und das waren jetzt nur ein Drittel ungefähr von dem. Und ich glaube, das, was ihr nochmal herausstellt, ist ja kein Diätprogramm.
Ganz bewusst, auf keinen Fall. Wobei wir natürlich so sozialisiert sind durch die ganzen Diäten über die letzten, weiß nicht, 50 Jahre oder 100 Jahre wahrscheinlich, dass Frauen haben eine Erwartung, ich mache jetzt 14 Tage oder 3 Wochen ein ganz striktes Programm. Da geht es ja immer um Kaloriendefizit. Wir reden so gut wie gar nicht über Kalorien. Wir zählen keine Kalorien. Wir wiegen uns vielleicht am Beginn des Programms und am Ende. Und trotzdem nehmen die Frauen ab, und die sollen so viel essen, dass sie satt werden. Das heißt, wir versuchen so das Mindset wegzubringen von Knappheit, von Begrenzung, von Verzicht hin zu lernen diese neuen Lebensmittel kennen, lernen die lieben, und dann kannst du, dein Körper gibt dir schon das Signal, wann er satt ist. Und wenn du das Richtige isst, was für deinen Körper und für deine Darmbakterien gut ist, dann bist du auch irgendwann satt. Du hast nicht ganz diesen Genuss, den du vielleicht hast, wenn du ein Cappuccino trinkst und ein Croissant isst. Weil ich wurde mal gefragt, ob man das auch in gesund nachbauen kann. Und da habe ich gesagt, nee, kann man nicht. Das kannst du aber in den 20%. Kannst du das genießen? Das mache ich auch. Ja? Ich esse auch mal ein Stück Pizza. Aber ich gehe dann immer wieder zurück zu meiner Ernährung, der überwiegend pflanzenbasierten Ernährung. Das versuchen wir den Frauen zu vermitteln, dass sie auch diese Schuldgefühle mit Nahrung, mit Ernährung wegbekommen, sondern dass sie, wenn sie sich überwiegend gesund ernähren, das ist wie mit einem Sparkonto oder mit einer Altersvorsorge. Wenn du genügend eingezahlt hast, dann kannst du auch mal über die Stränge schlagen. Das verzeiht dir dein Konto oder dein Körper. Aber wenn du immer über die Stränge schlägst, also immer die Pommes, Burger, Pizza, Pasta isst, dann hat dein Körper überhaupt keine Reserven, um das zu kompensieren. Und darum geht es, dass sie sich ein gesundes Depot, ein Polster aufbauen, körperlich, damit der Körper eben kompensieren kann auch.
Gesunde Polster ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja schon gesagt, dass du dich bei der Gründung auch mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel auseinandergesetzt hast, und es ist ja auch ein Kapitel in eurem Buch dazu da. Das heißt also, erzähl doch mal, was könnte denn dabei helfen?
Da würde ich gerne an Christina verweisen, die ist da einfach spezialisierter, außer dass ich Frauen sage, also vielleicht allgemein, ich würde sagen, grundsätzlich erst messen, dann essen, also nicht wild, blind irgendwas schlucken, und gleichzeitig ist es aber auch nicht jeder Frau auch finanziell gegeben, einmal alle Werte aller 6 Monate durchzumessen, und dann finde ich ein gutes, nicht überdosiertes, ihr habt das All-in-One, also ein Multivitamin, Multimineralstoffpräparat, finde ich für diese Phase gut, weil viele Frauen gehen schon leer in die Wechseljahre, und das ist, wir haben vorhin gehört, das ist eine Phase großen Umbruchs, da ist passiert im Darm ganz viel, und da ist es wichtig, dass wir gut ausgestattet sind mit Mikronährstoffen. Und dann mache ich es entweder personalisiert, das wird Christina gleich erzählen, oder ich sage, ich nehme ein All-in-One, ich nehme so ein Multivitamin-Mineralstoffpräparat und bin dann, gebe ich meinem Körper die Möglichkeit, alles, was er braucht, auch zum Entgiften, erstmal daraus zu ziehen.
Dann lass uns doch mal auf die Spezialisierung etwas reingehen.
Also ich glaube, das Thema ist komplex. Also viele Frauen sagen dann ja, naja, ich ernähre mich jetzt auch schon sehr gesund, warum muss ich jetzt noch Supplemente nehmen? Ist ein guter Punkt, und ich glaube, was man immer beachten muss, ist, mit dem Altern wird unsere Verdauungsfunktion wird schlechter. Entweder durch Erkrankung oder einfach durch Altern. Wir haben also weniger Magensäfte. Das heißt, sogar wenn wir uns sehr gut ernähren, kommt es eben oft zu Mikronährstoffdefizienzen. Also das ist erstmal das eine. Auch oft andere Dinge werden nicht mehr so gut verdaut, wie Protein zum Beispiel. Ein anderes Thema ist dann oft, dass wir in der Tat eben schon in die Wechseljahre kommen, und wir haben schon sozusagen Polster verloren, ne? Weil wir haben ein stressvolles Leben. Dann werden vor allem die B-Vitamine werden sozusagen.
Ich muss irgendwie ein Kompliment machen. Man merkt so manchmal so, dass du dann doch irgendwie immer noch ins Englische fällst, aber du bisher ist mir noch kein Denglisch aufgefallen, außer dass du ab und zu, man merkt genauso, wo du jetzt genau eigentlich herkommst vom Wort, aber du machst das super.
Also, ich bin schon viel besser geworden. Also ich habe jetzt schon ein Jahr Übung.
Ich habe dich aber unterbrochen. Du warst gerade bei stressvollem Leben.
Genau. Ja, mein Mann, der lacht sich immer schlapp über mich. Der hört es nämlich aus. Auch ein Deutsch-Amerikaner, der hört es besser. Wir haben ja ein sehr stressiges Leben. Das geht vor allem auf unsere B-Vitamine. Die werden dann ganz schnell sozusagen entleert. Magnesium ist eines dieser super wichtigen Mineralien, das für über 350 enzymatischer Prozesse in unserem Körper wirklich gebraucht wird, von Verdauung zu Hormonen, zu Blutzucker, zur Stressverarbeitung und zur Muskelgeneration. Also wenn man mich jetzt fragen würde, welches sollte man auf jeden Fall nehmen, wenn du mir sagst, ich habe nur eins, da würde ich sagen, fangen wir mit Magnesium an. Magnesium ist auch ist ganz toll, wenn man das abends nimmt. Das kann also eben dann
beim Schlafen helfen.
Genau. Mhm. Dann sage ich, also oft gibt es ganz viel höher dosiert, als viele das denken, also auf 300 Milligramm oder mehr.
Ich entschuldige, wenn ich da nur einmal einen hake, weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da nochmal so ein bisschen zu differenzieren, weil die meisten Menschen gehen in den Drogeriemarkt und kaufen Magnesium. So, und dann wissen sie eigentlich gar nicht, was das ist. Das ist ja immer irgendwo mit verbunden.
Genau.
So, hast du ein Favorite, was
klar.
du jetzt sozusagen empfehlen würdest?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also mein Lieblings ist wirklich das Magnesium-Glycinat. Der Grund wirklich ist, Glycin, also das Glycinat ist ja sozusagen das Salz vom Glycin, was auch ein beruhigender Neurotransmitter ist. Das heißt, in diesem Fall ist das Magnesium an das Glycinat gebunden. Das heißt, es hat eine doppelberuhigende Wirkung und ist auch eines der Magnesiums, die am besten aufgenommen wird sozusagen vom Körper. Also man kriegt sozusagen, auf Englisch sagt man, the most bang for your buck. Also du kriegst die beste Effektivität für das Geld, was du wirklich ausgibst. Und das Magnesiumglycinat hat auch den geringste Auswirkung jetzt auf die Verdauung. Also in einem Magnesium kann sozusagen zu Durchfall führen in größeren Mengen, genau. Und das Magnesiumglycinat macht es am wenigsten. ist auch das teuerste Magnesium auf dem Markt, muss man sagen. Aber deswegen möchte ich meine Patienten immer sozusagen ermuntern, sagen, das ist wirklich das Beste, was man kriegt.
Weil üblicherweise, wenn man jetzt einfach nur in den Drogeriemarkt geht, dann steht da Magnesium, aber es ist meistens Magnesiumoxid. Und das ist genau, was du sagst, genau. Eben halt für die Damen. Für den Darm jetzt, also kann relativ schnell zu durchverführen und es ist von der Bioverfügbarkeit eben halt genau. Häufig auch nicht so gut.
Also das Magnesiumoxid wird also ganz schlecht aufgenommen. Da hat man also nur ganz wenig von. Dann gibt es das Magnesiumcitrat. Das wird so okay aufgenommen. Das hat aber die größte Wirkung auf den Darm.
Das genau, heißt das aber, haben wir im Landshof tatsächlich damals für die Leute, die kein Bittersalz vertragen genau. haben, denen haben wir dann Magnesiumcitrat in hoher Konzentration gegeben, damit eben halt der Darm entleert.
Genau. Und wenn man Verstopfung hat, ist das vielleicht das richtige Präparat. Dann gibt es noch Magnesium-Maliat, das hat also mehr, das hat eine direktere Wirkung aufs Gehirn. Das kann oft ein bisschen zu stimulierend sein für manche Leute. Muss man nur wissen, kann man toll morgens nehmen, muss man einfach nur wissen, das soll man vielleicht nicht abends nehmen oder erstmal ausprobieren. Dann gibt es dann eine sehr billige Variante, das Magnesiumcarbonat würde ich auf keinen Fall kaufen. Das wird also kaum aufgenommen. Aber wie gesagt, Magnesiumglycinat, glaube ich, ist immer das Richtige. Und immer aufpassen, dass da also nicht so viele Beiprodukte auch in allen Supplementen sind, die man kauft. Es gibt da so, weiß nicht,
was Abführmittel sind teilweise mit drin.
Naja, und natürlich
Kapselmaterial ist entscheidend.
Kapselmaterial, genau, ich weiß nicht.
Füllstoffe und so weiter. Ja, klar. Das ganze Thema ist groß. Ich empfehle an dieser Stelle das True Clean Label Buch von uns. Das gibt es auch zum Download auf der Website. Da kann man mal lesen, was da alles so drin verarbeitet sein kann. Also von daher.
Das ist genial hier, genau. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Also wir haben Magnesium-Check, Punkt 1.
Ja. Und dann,
B-Vitamine, hattest du gesagt?
B-Vitamine, genau. Dann, es gibt ja viele Leute, die nehmen dann entweder Vitamin B6 oder Vitamin B12. Das hört man ja immer schon so. Und dann fehlen aber die ganzen anderen B-Vitamine. Also in dem Falle sage ich immer, bitte kaufen Sie sich ein gutes Vitamin B-Komplex-Präparat. Da sind nämlich dann auch die anderen B-Vitamine mit drin, die der Körper nämlich auch braucht. Ich sage immer, wir sind nicht wie so ein Kaugummi-Automat als Mensch. Also man schmeißt da einen Penny oben rein und dann kommt das immer gleich alles unten richtig raus. Also der Körper ist also komplex, wie wir schon wissen. Und diese ganzen Vitamine und Spurenelemente, die arbeiten eben zusammen. Deswegen werden sie am besten natürlich auch von natürlicher Nahrung so aufgenommen. Aber wenn das eben nicht geht, da würde ich immer sagen, ein Vitamin-B-Komplex. Und das Letzte, ihr habt es jetzt schon so stehen, also in der Tat, also die Omega-3-Fettsäuren sind ganz wichtig, auch für unser Gehirn, für alle Funktionen im Körper und vor allem sehr antientzündlich. Und wir bekommen in der Regel zu wenig Omega-3-Fettsäuren. In unserer Ernährung haben wir vor allem viel Omega-6-Fettsäuren. Die sind auch sehr wichtig. Das Problem ist nur, wenn wir zu viel davon bekommen. Und diese Omega-6-Fettsäuren sind in allen Tierprodukten drin. Also wie gesagt, sind auch sehr wichtig. Aber unsere Ernährung heute ist eben sehr tierlastig, deswegen kriegen wir sehr viel Omega-6-Fettsäuren. Und die sind auch in den meisten Saaten und Nüssen drin. Die sind ja auch alle gesund. Aber wie gesagt, wir essen heute ja oft nicht nur mal so eine Handvoll von Nüssen. Weil es ja so gesund sein soll, essen wir dann die Nüsse tütenweise. Und dann kann man eben ganz schnell zu viel Omega-6-Fettsäuren zu sich nehmen, was dann eben auch entzündlich ist in der Tat. Deswegen die Omega-3-Fettsäuren balancieren das aus und sind eben auch deswegen sehr gut für die Herzgesundheit.
Nur ergänzend, es ist noch viel stärker das ganze Sonnenblumenöl, also eben günstiges Öl, wo die ganzen, also wer sich viel von Fertignahrung ernährt, der kommt, wird viel mit diesen günstigen Ölen eben konfrontiert und Sojaöl, Maisöl, Sonnenblumenöl, also deshalb die Nüsse und Saaten, die kommen ja, da kommen die Öle, die Fette verpackt mit Ballaststoffen und Proteinen und so, da würde ich noch sagen, jeden Tag eine Handvoll Nüsse, super, weitermachen, keine Angst davor, aber eben nicht das also ein gutes Olivenöl ist super und die ganzen billigen Öle und Fette einfach verbrauchen und nicht mehr wieder kaufen.
Ich möchte ja nicht so viel aus eurem Buch spoilern, weil es lohnt sich auf jeden Fall, es auch noch zu kaufen, aber trotz allem, ihr habt einen Wirkstoff drin, der mich ein bisschen überrascht hat, weil er wirklich nicht so bekannt ist, das Cholin.
Also das Cholin ist also wirklich ein wichtiger Stoff für die Wechseljahresfrauen, glaube ich, wie ich gelernt habe. Es hat also zu tun mit der Lebergesundheit, aber es ist auch ganz wichtig für Muskelfunktion und Gehirnfunktion. Und das Cholin ist eben vor allem in Tierprodukten. Also deswegen bin ich, und Fleisch, deswegen bin ich nicht die Person, die sagt, ihr müsst vegetarisch essen, weil es kann also wirklich zur Muskelschwäche kommen oder ganz komischen Symptomen. Also dieses Cholin ist wirklich wichtig. Und vor allem auch Frauen, die gewisse, wie sagt man das auf Deutsch, diese SNPs haben, diese Single Nucleotide Polymorphisms. Das sind ja keine Mutationen auf den Gen. Das ist sozusagen nur, wie diese Gene funktionieren. Und dieses Cholin oder diese Produktion des Cholin ist eben auch östrogenabhängig. Und wenn das Östrogen wegfällt, dann wird oft, kann das nicht mehr so gut intern produziert werden. Also deswegen, man kann das supplementieren, vor allem wenn man weiß, dass man so eins von diesen Single Nucleotide Polymorphisms hat. Das ist called, das heißt PMT. Es gibt gewiss auch andere. Wir lernen ja immer dazu, jeden Monat kennen wir neue, sozusagen, diese kleinen Punktmutationen. Aber ja, Cholin. Deswegen sage ich immer, wenn ihr doch organisches Hühnchen essen wollt oder so, ist alles gut. Bitte.
Wir haben ja sehr viel noch das Thema Probiotika, Präbiotika und sowas drin, aber ich möchte ganz gerne mal, sollen die Leute ja noch das Buch kaufen und ich möchte mal zum nächsten Punkt rübergehen, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, Susanne, wenn ich jetzt die Ernährung vielleicht einen Tick verlasse, aber ich finde es ganz interessant, ihr habt ja, das zeigt die Aktualität, weil ich glaube, wenn es im Augenblick eine der weltweiten Posterfrauen gibt, dann ist es wahrscheinlich Stacey Sims, die er ja hier auch zitiert. Und dann lass uns doch mal, weil du jetzt schon gerade im Zusammenhang mit dem Cholin das Thema Muskeln angesprochen hast, lass uns doch mal darauf eingehen.
Ja, also Sport ist ganz, ganz wichtig für Frauen in Wechseljahren. Wer bis dahin keinen gemacht hat, die sollte sich damit anfreunden. Einfach als ganz wichtige Prävention vor Osteoporose. Über 70 hat jede vierte Frau, kriegt die Diagnose Osteoporose. Das ist eine Krankheit, die sehr einschränkend ist. Wir kennen das aus Bildern von früher, dieser Witwenbuckel. Die Frauen werden kleiner, ne? Die Wirbelsäule verkürzt sich insgesamt. Und deshalb ist Sport ist eines der wichtigsten Mittel, um Osteoporose in der Prävention zu haben. Aber natürlich auch stimmungsaufhellend. Also es ist insgesamt gut für ein gesundes Körpergewicht.
Cortisolspiegel.
Cortisolspiegel, aber auch, und das Insulinresistenz haben wir heute, ich glaube, ihr habt es mit Judith Bildauer besprochen, irgendwie, ist ein wichtiges Thema, wenn du Sport machst, wird Glucose insulinunabhängig in die Muskeln transportiert. Das heißt, gerade wenn du, viele Frauen rutschen in eine Insulinresistenz, weil das Östrogen eine Insulinsensitivität erhöht, wird das Östrogen weniger, werden deine Zellen insulinresistenter. Und du musst es kompensieren dann ab 40, 45. Und deshalb ist Sport eins der einfachsten Mittel, um einer Insulinresistenz entgegenzuwirken. Und dann kommt es auch auf den Sport an. Kraftsport wird wichtig. Die Muskeln müssen weiter belastet werden. Die Muskeln belastet werden, damit der Knochen belastet wird. Wenn in dem Knochen gezerrt und gezogen wird, dann kriegt er das Signal, sich aufzubauen. Und das kann unser Knochen aus, wird langsamer. Wir verlieren ja an Knochendichte. Unsere Peak Bone Mass ist ungefähr mit 25. Was wir bis dahin aufgebaut haben, super. Danach wird es nicht mehr, aber es wird weniger. Und wie schnell und
ab der Menopause verdoppelt sich die Geschwindigkeit.
Verdoppelt sich um den Moment der allerletzten Periode, ein, zwei Jahre vorher, haben wir einen krassen Abbau von Knochendichte. So, und deshalb wird es so wichtig, also Kraftsport und dann Schnellkraftübungen.
Entschuldigung, ich möchte da einmal kurz drauf eingehen und deswegen auch nochmal eine Frage an die Ärztin. Würdest du behaupten, dass es eine Frau gibt, die in dieser Menopause ist, Perimenopause, davor, danach, die keinen Kraftsport braucht?
Nö, Kraftsport ist super.
Nein, aber also, es braucht jede.
Ja.
Also es gibt de facto keine Ausnahme.
Würde ich jetzt nicht, also Kraftsport ist ja auch die Frage, also das heißt ja nicht, man muss jetzt in den Gym gehen, also Kraftsport, also es heißt ja knochenbelastende, wie sagt man auf Deutsch, das Weight-Bearing-Training, also sozusagen Gravitätstraining. Mhm. Das kann auch sozusagen Yoga sein, wenn man sozusagen Standpositionen viel macht. Das können ja einfach sozusagen Handgewichte zu Hause sein, das gilt ja alles.
Die Frauen, die körperlich ganz kräftig arbeiten, also früher haben ja alle Menschen körperlich viel stärker gearbeitet. Da könnte man sagen, okay, die macht in ihrer Arbeit Kraftsport, ohne es zu merken. Ja? Mhm. Die bräuchte es vielleicht nicht, weil sie macht es sowieso. Ja? Aber alle anderen sollten es machen.
Also natürlich, und ich habe vorhin diesen Cortisolspiegel erwähnt, wenn du jetzt eine Frau bist, die schon immer, ich habe viele Patienten, die haben also schon immer viel Sport gemacht. Die gehen jeden Tag in den Gym und machen dann dreimal die Woche 2 Stunden Krafttraining. Und die haben dann diese Probleme, dass die echt müde sind und diesen Bauchspeck nicht loswerden. Das sind dann die Frauen, wo ich sage,
zu viel ist auch nicht.
Sie müssen mal ein bisschen langsamer treten.
Okay, aber wir merken, mir ist das wirklich so wichtig und ich werde das auch nicht müde. Also Krafttraining oder Muskulatur ist die beste Versicherung für ein langes, glückliches Leben.
Ja, das ist ja auch ganz wichtig zur Prävention vom Sturz.
Ja.
Das ist ja eines dieser schlimmsten, das heißt Sarkopenie, also Muskelschwund ist in der Tat also eine Sache. Und man hat das richtig, also da gibt es Daten, je mehr Muskel man verliert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben fällt. Vor allem zu Hause. Teppiche sind ein großes Problem. Und wenn man eben keinen Muskel hat, dann bricht man sich auch ganz schnell in Knochen. Also deswegen auf jeden Fall
Muskulatur ist. So, ich habe dich unterbrochen, Susanne. Entschuldige, ich habe es aber nicht vergessen. Und deswegen, also wir sagen jetzt auf einmal, alle Hörer und Hörerinnen, also Männer wie Frauen, egal welches Alter ihr habt, fangt heute mit Kraftsport an.
Richtig. Und das kann aber auch sowas, man kann das zu Hause auch machen, man kann Kniebeugen machen, Liegestütze machen, Wandsitzen machen, dann die Plank machen, also Bauchpresse machen. Das heißt, man kann ins Gym gehen, man kann aber auch ganz viel zu Hause machen. Was ich immer empfehle, wenn man gar keine Zeit hat, ist die 7-Minuten-Training. Jeder mal in den App-Store reingucken, da findet man ganz viele Angebote für verschiedene 7-Minuten-Trainings. Man sucht sich einfach das aus, was man am besten findet. Das kann man morgens im Pyjama machen und man fängt an mit Hampelmann. Das ist also eine Mischung aus Kraftsport, Intervalltraining, Schnellkraftübungen. Und das ist so viel effektiver als 20 Minuten Joggen. Ja? Und nicht, dass Joggen nicht auch gut ist. Also gerade wenn ich mit einer Freundin jogge und mich dann austausche dabei, dann, das nennt man diesen Tend and Befriend-Effekt, wo man wird mal seine Sorgen los, man hat jemanden, die zuhört und man merkt, man ist nicht alleine. Das haben gerade die Frauen. Da wird viel Oxytocin ausgeschüttet, unser Bindungshormon. Haben Frauen nochmal anders als Männer. Die werden stärker mit Oxytocin auch belohnt und gerade eben die Gemeinschaft von guten Beziehungen, dass wir die in den Wechseljahren unbedingt suchen sollten, damit wir und öfter mal uns in den Arm nehmen, weil wir einfach dann den positiven Effekt vom Oxytocin haben. Aber ansonsten, also weiter joggen, aber trotzdem auch mindestens diese 7 Minuten am Tag einmal einbauen.
Ich habe das tatsächlich 2 Jahre lang jeden Tag gemacht. Ich habe mal den Erfinder kennengelernt auf einer Konferenz in Florida und danach war ich irgendwie hochmotiviert und habe es dann wirklich jeden Tag gemacht und dann habe ich mir leider beim Fahrradsturz die Rippen gebrochen, dann ist die Serie gerissen, ja. sozusagen. Aber also 7-Minuten-Training kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Noch was anderes, was wir beim Thema Sport berücksichtigen sollten?
Also ich wollte noch sagen, wir haben jetzt ja wirklich und gesagt, wie wichtig dieses Krafttraining ist. Aber ich wollte einfach mal erwähnen, es gibt ja auch viele Frauen, die haben Bewegungseinschränkungen in dem Alter. Ne? Die haben Knieschmerzen oder andere Verletzungen. Die sollen sich jetzt nicht ausgeschlossen fühlen. Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, alle Bewegung ist gut. Also wenn es Knie weh tut, dann Dinge tun, die also nicht weh tun, sei das Fahrradfahren oder man macht eben freie Handgewichte mit den Armen. Was immer geht, ist wirklich okay. Also man muss nicht denken, nur weil man jetzt nicht kann, das ist nicht gut. Es gibt viele Dinge. Alles Bewegung ist gut, sogar einfach nur Laufen hilft auch den Knochen.
Pilates ist super. Das ist ja mal entwickelt worden für Menschen im Krankenhaus, ja, die also körperliche Behinderungen hatten. Das heißt, Pilates ist auch eine super Form. Das gibt ja auch, du hast es mal vorgestellt, Christina, den Pilates Transformer, glaube ich, heißt dieses Gerät, wo man auch den man zu Hause haben kann oder man geht ins Studio dafür. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, wenn man einen Sport für sich gefunden hat, den man schon macht, weitermachen. Ja? Also man muss jetzt nicht komplett seine Routinen verändern, aber wenn man noch nie was gemacht hat, dann empfehlen wir eben mit Kraftsport, Schnellkraftübungen, Intervalltraining anzufangen. Und auch, du hast sie eben erwähnt, Stacey Sims, sich einfach mal mit ihr beschäftigen. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Sie ist eine echte Kapazität, gerade was Sport, Bewegung, Training für Frauen in Wechseljahren anbelangt.
Ausgezeichnet. Dann lass uns doch mal auf ein Thema kommen. Ich glaube, ich habe es schon wirklich jetzt oft in diesem Podcast gehabt. Nichtsdestotrotz möchte ich immer mal wieder, und ihr tut es ja auch, eine Lanze brechen für das Thema Hormonersatztherapie. Und es ist ja immer noch eine große Angst da in dem Raum und eine große Verunsicherung. Deswegen erzähl doch mal, wie steht ihr dazu?
Also diese Hormonersatztherapie, ich muss dann immer so ein bisschen lachen eigentlich, weil es fühlt sich immer, als ob das mal wieder das Thema alle 15 bis 20 Jahre irgendwie neu erfunden wird. Jetzt gerade eigentlich hört man viel in den Medien, finde ich, Hormone wieder für alle. Und in den frühen 2000ern war das ja so, da kam diese Women's Health Initiative Studie, da kamen diese ersten Resultate raus, da wurde es erstmal für alle Frauen gestoppt. Davor in den 80ern dachte man eigentlich, kleine Studien hatten gezeigt, es ist schützend für das Herz, es wurde allen Frauen gegeben. Dann kam diese Women's Health Initiative Study, die sollte zeigen, dass das ja für alle Frauen ganz toll ist. Und da hat man also, darf ich das mal kurz sagen, was diese Studie war?
Natürlich.
Da wurden dann eben mehrere 10.000 Frauen rekrutiert für diese Studie. Und da man ja dachte damals, dass das so gut für alle alten Frauen sind und so gut fürs Herz, waren die Frauen im Durchschnitt schon sehr alt. Die meisten von denen waren schon lange mit den Wechseljahren durch, also in der Postmenopause. Und viele von den Frauen hatten auch schon vorbestehende Herzerkrankungen. Und dann hatte man eben gesehen, dass nur ein paar wirklich nach wenigen Jahren hatte man sozusagen ein ganz klar ein erhöhtes Risiko für diese Frauen für wie sagt man, Thrombosen und Schlaganfälle. Und dann wurde sozusagen, oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm. Und damals wurde dann auch gesagt, da wurden diese Daten, ich würde mal sagen, von der Presse falsch publiziert. Die haben dann gesagt, das hat alles jetzt vor allem das Brustkrebsrisiko, das war nämlich auch erhöht, wurde gesagt, das hatte alles mit dem Östrogen zu tun. Das war aber gar nicht richtig. Also es war sozusagen die Frauen, die noch eine Gebärmutter hatten, die mussten eben auch ein Progesteron einnehmen, um diese Gebärmutterschleimhaut zu schützen. Aber das war nicht das bioidentische Progesteron, was wir heutzutage meistens verschreiben. Es war ein synthetisches Progestin, was wir zum Beispiel auch in der Antibabypille haben. Und es war das Metroxyprogesteronacetat. Also die Frauen, die eine Gebärmutter hatten und die dieses synthetische Progestin nehmen mussten, die Frauen hatten wirklich das erhöhte Brustkrebsrisiko. Es waren nicht die Frauen, die nur Östrogen genommen haben.
Ganz kurz nur als Einschub dazu, das ist ja sowieso etwas, was ja in der letzten Zeit immer mehr aufkommt. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, aber der Dave Asprey, der Biohacker, der hat ja zum Beispiel auch ganz groß jetzt in den USA gewarnt vor Einnahme von B6. So, und warum warnt er davor? Weil es eben halt negative Side-Effects hat, aber nur, wenn man das Synthetische einnimmt. Nicht das natürliche B6. Also deswegen, ich finde dieser Punkt, dass man sich wirklich genau nochmal anschaut, wo die Ursprünge herkommen, wie es eben halt entsteht etc. pp. Das ist, glaube ich, wirklich einer der Dinge, die wir jetzt immer mehr dann sehen. Aber entschuldige bitte.
Nee, wichtiger Punkt. Also es gibt immer, dass wir eben viele Daten, wir nehmen an oder wir extrapolieren, dass diese Daten eben auch für die von den synthetischen Dingen auch für die bioidentischen gelten, was eben nicht richtig ist. Also ich wollte nur sagen, und mit dem Östrogen, ja, da gab es eben diesen erhöhte Risiko von Schlaganfällen und Thrombosen. Und dann wurden eben alle Frauen wurden oft von den Hormonen gestoppt und dann fingen eben diese menopausalen Organisationen an, diese Daten aber dann richtig mal anzugucken. Und dann jetzt heute wissen wir eben, dass okay, wenn wir jetzt die jungen Frauen nehmen, also die jungen menopausalen Frauen in den ersten 10 Jahren nach der Menopause, für die ist es in der Tat, sind die Hormone noch gut. Oder wir sagen heute, das Risiko ist niedriger als die Chancen, also so Risk. Lower than the benefits. So, also für diese Frauen ist es auch in der Tat noch hilfreich und ist auch sicher und es ist auch immer noch herzprotektiv in der Tat. Aber wir wissen eben für die ganzen anderen Frauen, und von denen gab es eben sehr viele in dieser Studie, die sind jetzt älter als 60 Jahre, die sind schon länger als 10 Jahre in der Postmenopause. Da hat der Körper, der untergeht ja Veränderungen. Da haben sich die Gefäße verändert und die reagieren dann eben nicht mehr gut auf diese, wenn plötzlich diese Hormone wiederkommen. Und für die ist das Risiko in der Tat höher als die Chancen. Meine generelle Einstellung zu den Hormonen ist, also wenn eine Frau eine gute Kandidatin ist und ist es auf jeden Fall, würde ich das immer verschreiben. Ich denke heute aber auch, also immer mit meinem Hintergrund in der funktionellen Medizin, ich sage immer noch, Sie müssen immer wissen, es ist immer noch eine Pflasterlösung sozusagen. Also da ich sag immer gleichzeitig, Sie müssen an Ihrem Blutzucker arbeiten, Sie müssen an möglichen Lebensmittelunverträglichkeiten arbeiten, Sie müssen am Stress arbeiten, Sie müssen den Kaffee mal weglassen, denn ich kann Ihnen so viele Hormone geben, wie Sie möchten. Diese unterliegenden Probleme, die gehen nicht weg und werden später sozusagen andere Probleme auslösen. Und in meiner klinischen Praxis, also finde ich das immer toll, weil ich sehe das, die müssen das nur mal hören und dann, wie gesagt, man gibt ihr dann ein bisschen Hormone, aber die tun wirklich ihre ganze andere Gesundheit umstellen. Also man kann dann so viel wirklich tun, damit die auch wirklich diese Gesundheitsspanne wirklich erweitern und nicht dann nur eben von diesen Hormonen abhängig sind und dann sind sie 60 und dann werden die Hormone abgesetzt und dann kriegen sie wieder so starke Symptome. Das wollen wir ja nicht. Ich möchte ja, wenn sie dann 60 sind und ich dann schon sage, naja, jetzt lass uns mal langsam die Hormone ausschleichen, dass die dann auch wirklich sagen, okay, es ist kein Problem. Obwohl ich möchte also sagen, die offizielle Leitlinie ist nicht mehr, dass man die Hormone absetzen muss. Obwohl wir also schon denken, das Risiko wird höher, wenn man älter wird. Das ist immer ein Gespräch zwischen dem Arzt und dem Patienten. Und ich habe ältere Patienten, die wollen das nicht absetzen. Dann wird es einfach auf die niedrigste Dosis eingestellt. Und ich lasse die dann auch weitermachen, denn die Frauen sind perfekt in der Lage, das also auch selbst zu entscheiden.
Ich glaube, die Dosis ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt für die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts. Die wissen, dass es dass ein wichtiger Aspekt ist, weil diesen Uplift, den viele Frauen erleben, dadurch, dass sie dann eben halt diese Hormone wieder aufgefüllt werden, den möchten sie eigentlich ganz am liebsten dieses Uplift-Gefühl dauerhaft haben. Und gerade bei diesen Auftrageformen, die man ja sehr häufig über die Haut macht, dass dann irgendwie anfängt von einem Strich auf dem Unterarm, dann irgendwann gerne am liebsten der ganze Körper damit eingerieben wird, weil man eben halt gerne wieder dieses Uplift-Gefühl haben will. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, besser als gut, gibt es hier nicht. Das heißt also, besser als gut eingestellte Hormone, also viel bringt hier auch nicht viel, sondern auch da kann die Dosis das Gift machen.
Ja, also und vor allem, da gibt es auch viele, viele Arten und Weisen, die Sachen zu sehen. Also erstmal, wenn man die Sachen über die Haut aufträgt, diese Gele, die sind oft immer sehr absorptionsabhängig. Also eine Frau tut es eventuell sehr gut absorbieren, die andere nicht so gut und dann kommt es immer zu diesem Spike sozusagen. Man trägt es auf und dann steigt der Hormonspiegel ab, an sozusagen. Und dann gegen Abend hört es wieder auf. Ich bin ja ein ganz großer Fan und da sagt Susanne mir immer, das ist in den, Deutschland nicht so verbreitet, aber es gibt's.
Aber super es eigentlich.
Das wollte ich einfach mal aufklären. Also ich bin ein großer Fan von den Östrogenpflastern, weil die haben, und da gibt es sehr gute Daten, die haben also eine sehr stabile Hormonabgabe. Das heißt, da gibt es keine Kurven vom Hormon, geht hoch und wieder runter. Das ist also eine sehr stabile Hormonkurve, die man dann hat sozusagen während dem Tag und da gibt es also nicht, oh, jetzt bekomme ich abends wieder Hitzewallungen. Und die Pflaster sind auch eigentlich das einzige Mittel, wo man getestet hat, welche Dosis ist eigentlich knochenprotektiv. Das ist jetzt so ein bisschen ein Thema in der funktionellen Medizin, dass man nicht nur sagt, naja, wir nehmen Hormone, sondern welche Dosis ist denn eigentlich, wenn ich jetzt wirklich sicher gehen möchte, meine Knochen sind geschützt, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Vorgeschichte in meiner Familie, welche Dosis ist denn eigentlich hilfreich? Und da gibt es sozusagen dann diese mittel- und hochdosierten Hormone, möchte ich immer klarstellen, nicht mal die hochdosiertesten Hormone in der Hormonersatztherapie sind so hoch, was man zum Beispiel in der Antibabypille bekommt. Das ist also nur relativ. Alle Hormone, die wir für die Menopause haben, sind super niedrig dosiert immer noch. Das muss man immer klarstellen. Und auch nur jetzt die höchste Dosierung eventuell, also hilft dieser Vaginalschleimhaut, die ganz niedrigen Dosierungen. Da muss man oft für Frauen, die damit Probleme haben, die brauchen oft noch lokale Östrogencremes oder Tabletten, wenn sie Probleme mit der Vaginalschleimhaut oder mit dem Urogenitalsystem haben.
Da sprichst du ja was an, was eigentlich für mich jetzt so die Übergang zur letzten Frage ist. Also diese ganzen Themen werden alle in dem Buch adressiert. Das heißt also jeder, der glaubt, weil wir jetzt schon eine Stunde darüber reden, dass das Buch jetzt damit schon abgedeckt ist, denen sei gesagt, nein, auch über die Vaginalschleimhaut und weitere Themen wird in diesem Buch geschrieben. Es sind ganz viele andere Themen drin. Es ist vor allem, und das finde ich eben halt, möchte ich nochmal besonders herausstellen, man schafft eben halt unheimlich viel, man versteht viele Zusammenhänge jetzt dadurch viel besser, wenn man das Buch eben halt gelesen hat. Und deswegen würde ich jetzt sagen, komme ich auch zu meiner letzten Frage zum Abschluss. Was wäre euer persönlicher Wunsch für Frauen, die gerade durch die Wechseljahre gehen?
Ich wünsche mir, dass sie sich nicht abspeisen lassen, dass sie nicht mit einer Haltung gehen, da muss ich durch, sondern dass sie schnell die richtige Hilfe finden, damit sie von den positiven Aspekten der Wechseljahre, von der neuen Freiheit viel mehr profitieren können und weniger belastet sind durch Schmerzen, Einschränkungen, durch Gehirnnebel und solchen Sachen. Und dieses Buch soll eben dazu beitragen, dass sie besser und gut durch die Wechseljahre kommen.
Also ich finde, die Frauen sollen vor allem diese Angst vor den Wechseljahren verlieren. Ich glaube, das ist für uns Frauen eher eine Chance. Also ich bin super glücklich in meiner Postmenopause und die Susanne, glaube ich, auch. Ich ist viel besser als in meinen 20ern und 30ern und ich möchte, dass das alle andere Frauen einfach auch so erleben können.
Und zusammengefasst, don't menopause like your mother.
Genau, ausgezeichnet. Und der letzte Satz in dem Buch heißt übrigens, by the way, es lebe der Brokkoli. Und deswegen hoffe ich, dass ich allen Leuten jetzt Lust auf dieses Buch gemacht habe oder wir zusammen gemeinsam das gemacht haben. Es heißt, wie gesagt, nicht Nobody Told Me, sondern Somebody Told Me. Es ist erschienen im Brandstätter Verlag. Und jetzt kommt noch mal eine besondere Überraschung. Wir verlosen 3 von diesen Büchern. Was ihr dafür tun müsst, das findet ihr in den Shownotes. Und damit ihr auch noch gleich seht, wie gut man dann schlafen kann, wenn man sich an die Tipps hält und das dann unterstützt wird, packen wir noch nochmal von Sunny das Magnesiumglycinat drauf. Und wie gesagt, 3-mal kann man es gewinnen. Und es bleibt mir nur noch zu sagen, für alle, die dann zusätzlich zu dem Buch noch mehr erfahren wollen, die sollten unbedingt auf die Website gehen. Die heißt, wie das Buch, nicht ganz, nobodytoldme.com. Man kann auch auf den Instagram-Account gehen, wo man regelmäßig dann versorgt wird. Es gibt Newsletter, für den man sich anmelden kann. Habe ich was vergessen?
Nee, super, perfekt, danke.
Also, in diesem Sinne, somebody told us. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Nils.
Danke.
Du hast die Frage schon beantwortet, Christina, aber Susanne, wenn du nur einen Mikronährstoff nehmen dürftest, welcher wäre das?
Meine Empfehlung wäre Selen, in der Tat. Und zwar, weil Selen ein ganz wichtiger Mikronährstoff ist für die Schilddrüse. Und Frauen sind 9-mal häufiger von Schilddrüsenerkrankungen betroffen im Vergleich zu Männern. Also viele haben Hashimoto-Schilddrüsenunterfunktion. Und wir wissen heute nicht, ob ein Selenmangel eine Schilddrüsenunterfunktion gefördert oder ob die Gabe von Selen den Entzündungsprozess verlangsamt. Wir wissen nur, Selen ist ganz wichtig für die Produktion der Schilddrüsenhormone und unsere Böden sind arm an Jod und arm an Selen. Jod bekommen wir viel, wenn wir jodhaltiges Speisesalz auch essen, aber Selen eben nicht, wenn wir es nicht aktiv zuführen. Oder man kann natürlich auch Paranüsse essen, man kann also ein paar Lebensmittel enthalten sie doch, aber nicht die, die gemeinhin hier wachsen. Und deshalb würde ich Selen empfehlen für jede Frau.
Oder 3 Paranüsse am Tag.
Oder so.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, nicht nur Gesundheitspodcasts zu hören, sondern die Zukunft der Gesundheit aktiv mitzugestalten? Bei Sunday Natural suchen wir Menschen, die gemeinsam mit uns einen echten Impact schaffen wollen. Ob in der Produktentwicklung, im Marketing, im International Business Development oder in IT und Finance. Bei uns warten spannende Herausforderungen auf dich. Als diverses Team in Berlin bieten wir zahlreiche Benefits und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur. Schau doch mal vorbei unter www.sunday.de/jobs. Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen.